Nun fragt man sich, ja, wie überlebe ich eine Verringerung meines Vermögens am besten? Am besten überleben Sie es, wenn Ihr Nachbar ein Vermögen hat, das um 70% fällt und Ihr Vermögen fällt nur um 20%. Und wenn Sie das umrechnen, die ganze Bevölkerung verliert 70%, aber Sie verlieren nur 20%, dann sind Sie der Held.
Ja, es ist wieder Dr. Doom-Zeit. Die Nervosität an den Aktienmärkten doch spürbar gestiegen jetzt mit dem schwarzen Montag vor gut einer Woche. Über die aktuelle Lage an den Finanzmärkten und den weiteren Ausblick, auch wo es noch interessante Investmentchancen gibt. Das frage ich einen Mann, der sich damit bestens auskennt. Ich freue mich, Dr. Mark Faber begrüßen zu dürfen, Herausgeber und Verfasser des renommierten Gloom, Boom and Doom Reports. Unter anderem auch die Pflichtlektüre von JP Morgan-Chef Jamie Dimon. Hallo, Herr Faber. Schön, dass Sie bei uns sind.
Dankeschön. Es freut mich, Sie wieder zu sehen und an diesem Interview teilzunehmen.
Freut mich auch sehr. Dann gehen wir doch gleich in die Vollen. Ich habe schon angeteased im Eingang. Schwarzer Montag, ja, also prozentual nicht ganz so deutlich wie 1987. Den Crash hatten Sie ja damals treffsicher als einer der wenigen vorhergesagt. Schauen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, aber fast genauso mit 12,4% in der Spitze, Tagesverlust, in Punkten sogar noch mehr als 1987 verloren. Natürlich da die Aktienmärkte total in Aufruhr. Zwischenzeitlich jetzt hat sich die Lage, scheint sich zumindest wieder etwas beruhigt zu haben. Fear and Greed Index steht aber nach wie vor auf extremer Furcht, kann vielleicht auf Furcht ein bisschen runterkommen, das Pendel. Wie schätzen Sie aktuell die Lage am Aktienmarkt ein?
Ja, ich habe jetzt drei Berichte geschrieben in den letzten 2 Monaten, dass die Anlagemärkte an Wendepunkte angelangt sind, von denen die Investoren dann eher enttäuscht werden. Denn Anleger auf der ganzen Welt haben eigentlich in amerikanischen Technologieaktien spekuliert und investiert in Nvidias und anderen Halbleiteraktien und Facebook und Amazon und so weiter und so fort. Und diese Aktien als Prozent des S&P und als Prozent der Weltbörsenkapitalisation wurden natürlich gewaltig oder sehr, sehr hoch bewertet. Ich nehme an, dass sie gewaltig überbewertet sind. Aber natürlich andere Anleger finden das nicht und kaufen sie deshalb immer noch. Aber ich nehme an, dass das der Ausblick für die Anlagemärkte nicht gut ist in Zukunft, weil die Weltwirtschaft eigentlich sich fast nicht erholt hat von den Tiefen der Depression, die wir hatten durch Covid. Das war eine Depression, sehr kurz, aber war verursacht durch Regierungen, die ihre Wirtschaft einfach geschlossen haben. Nun hat sich die Weltwirtschaft seitdem schon etwas, sagen wir, verbessert, aber nicht wesentlich. Wir sind immer noch in der Weltwirtschaft, wenn wir gewisse Indikatoren betrachten, unter dem Niveau von 2018, 2019. Aber die Anlagemärkte sind im Himmel oben und sehr hoch bewertet im Großen und Ganzen. Es gibt natürlich Ausnahmen.
Ja, weil Sie die Tech-Aktien jetzt da auch speziell angesprochen haben, heißt, Sie rechnen da wirklich mit einem größeren Bärenmarkt jetzt oder halten den für wahrscheinlich in den nächsten Wochen, so wie vielleicht beim Platzen der Dotcom-Blase?
Ja, ich nehme an, dass die Technologieaktien in Amerika und die Halbleiter und so weiter, dass diese beliebtesten Aktien in den nächsten Jahren unglaublich enttäuschend sein werden als Anlagen und dass andere Anlagen sich besser halten werden und dass es zu einer gewaltigen Liquidation kommt von Anlagewerten weltweit. Das ist bis jetzt, oder die Inflation ist oft missverstanden. Was die Medien als Inflation beschreiben, ist, wenn die Nahrungsmittelpreise im Warenhaus steigen. Das stimmt, das ist ein Symptom der Inflation. Das andere Symptom ist natürlich, wenn Anlagewerte stark steigen, wie Immobilien oder Aktien oder Sammelobjekte oder Kunstwerke und so weiter. Und da hatten wir eine gewaltige Inflation in den letzten 40 Jahren. Und die Vermögenswerte sind auf ein Niveau gestiegen in vielen Ländern, wo die Erschwinglichkeit gar nicht mehr da ist für den typischen Haushalt. Nicht? Das Problem ist, der Vermögenswert steigt und das bringt natürlich schon Geld in die Taschen gewisser Leute. Aber nicht in die Taschen der Leute, die keine Vermögenswerte haben. Also des Konsumenten, der nicht reich ist. Und das ist die Ungerechtigkeit der Inflation. Die Inflation, welche ich definiere als eine Erhöhung der Geldmenge und eine Erhöhung des Kreditwesens, das ist Inflation. Alles andere sind Symptome, die mitfallen. Aber natürlich zu ungleichen Zeiten. Und der erste, sagen wir, die erste Säule, die jetzt gefallen ist bei den Vermögenswerten, sind die gewerblichen Immobilien, also mit anderen Worten, Geschäftshäuser. In Amerika sind die Geschäftshäuser in den meisten Städten, größeren Städten, rund um 60, 70% im Wert gefallen in den letzten 5 Jahren. Das ist unglaubliche Misere. Und das zeigt, dass eben die Notenbank mit ihrer Politik der Intervention sehr geringen Einfluss hat langfristig auf Vermögenswerte. Kurzfristig haben sie schon einen Einfluss, aber langfristig eben wenig. Und ich glaube, das Problem, das heute angefallen ist, ist, dass die Notenbank in Amerika kann die Zinsen natürlich schon senken und wieder Liquiditäten zur Verfügung stellen. Aber das wird dann in Inflation gehen. Mit anderen Worten, die Vermögenswerte steigen vielleicht, aber weniger als das Preisniveau, sodass man argumentieren könnte, dass Reallöhne dann fallen, nicht? Der Reichtum des Landes wird dann schrumpfen, dadurch, dass die Reallöhne schrumpfen, wie sie das in Deutschland passiert ist. Ich meine, man muss die deutsche Regierung besonders bewundern. Das ist jetzt die erste Regierung, die es fertiggebracht hat, ein Wirtschaftswunder zu zerstören. Das muss man also anerkennen. Also,
Ja, sie tut
das ist
zumindest
ein
erfahren, aber sie.
Buchbeispiel, dass wie eine Regierung durch falsche Interventionen eine freie Wirtschaft und den Kapitalismus zerstören kann. Bravo, die Deutschen haben es geschafft und zwar noch gründlich. Das ist das Beste daran.
Ja, fairerweise muss man
Und
schon sagen, dass da.
die Bevölkerung schaut zu und lacht noch.
Ja, fairerweise muss man da schon dazu sagen, dass da schon ein gewisses Umdenken jetzt auch bei den Regierungsmitgliedern schon ein bisschen verstanden geht. So hört man es zumindest von dem
Bei
einen
den
oder anderen.
Grünen wird nie etwas anderes verursacht werden als Schaden. Das sind Kommunisten, Sozialisten, Interventionisten. Die wollen keine freie Marktwirtschaft. Die wollen den Kapitalismus abschaffen.
Aber jetzt sind wir ein bisschen wieder abgewichen, wieder ins politische
Ja,
Thema. Das ist
richtig.
natürlich Ihre Leidenschaft. Ich weiß schon.
Aber Sie müssen das genau verstehen. Es ist denkbar, dass nominal die Börsen sich halten werden, dass sie nicht allzu stark fallen, aber dass sie real sehr stark fallen. Ich befasse mich mit diesem Thema seit langem, weil als ich zu arbeiten begann im Jahre 1970, lag der Dow Jones so auf 1000, nicht? Der erste Spitz des Dow Jones war im Jahre 1964. bei knapp 1000. Und dann bewegte sich der Dow Jones so mehr oder weniger seitlich. Wir hatten einen Bärenmarkt im Jahre 1969, 70 und noch einen größeren 1973, Januar bis Dezember 74. Aber nachher erholte sich die Börse, aber sie stieg dann nie mehr sehr stark an. Und im Jahre 82 waren wir unter 800 im August 82. Dann hätte man sagen können, ja, sie hat sich seitlich bewegt. Ja, das stimmt, nominal. Aber real gemessen, also inflationsbereinigt, ist sie um 70% gefallen. Und das ist das Entscheidende hier. Der Mann, der sein Vermögen erhalten will, wird wahrscheinlich das nicht tun können, indem er in hochbewertete Aktien investiert. Wahrscheinlich muss er in Anlageobjekte investieren, die sich relativ gut halten.
Da schauen wir auch gleich noch drauf, Herr Faber, im Laufe der Sendung. Bleiben wir noch mal kurz bei den Notenbanken, weil Sie es ja auch angesprochen
Richtig.
haben, mit dem Kreditmengenwachstum. Das ist ja zuletzt wieder zurückgenommen worden. Also das war ja eine deutliche Straffung jetzt auch. Hat ja schon den einen oder anderen verwundert, dass die Fed da den Kurs, den geldpolitischen, so strikt durchhalten kann mit ja gut 2,5% über der aktuellen Inflationsrate. Hat Sie das auch überrascht, dass da Jerome Powell doch den, ja fast schon den Paul Volcker mimt?
Ich möchte Sie fragen, wer publiziert die Inflationszahlen in den Vereinigten Staaten und in Deutschland? Wer? Antworten Sie ganz
Die
klar, wer?
Statistikbehörden des jeweiligen Landes.
Richtig. Und der das statistische Amt also führt und leitet, von wem kriegt er seinen Lohn?
Vom Staat, von der Regierung natürlich.
Ja, und wenn der Regierungschef zu ihm nach Hause geht oder ihm ein Telefon gibt und sagt, schauen Sie, ich will, dass die Inflationszahlen günstig aussehen für unsere Regierungsbeamten. Schauen Sie dazu, dass sie nicht allzu hoch sind. Ihre Karriere hängt davon ab. Was denken Sie, was der Leiter des Statistischen Amts machen wird? Wir haben Statistiken in Amerika, die ganz genau messen, was die Lebenskostensteigerungen sind. Man nimmt einen Warenkorb von Zucker und Dienstleistungen und Kartoffeln und medizinischen Heilmitteln und misst ihn im Jahre so und dann heute. Da ist also die Inflation, das Preisniveau in Amerika, und das können Sie einfach nicht abstreiten, auch in Deutschland. Das Preisniveau heutzutage für den typischen Haushalt ist um Minimum 25% bis 30% höher als im Jahre 2018, 2019.
Ja, gut, das sind aber auch die regulären Inflationsraten, die da auf Jahresbasis, ich glaube, vor knapp 2 Jahren, Anfang 2023, waren wir hier bei knapp 9% Inflationsrate, wenn man das jetzt kumuliert rechnet, sind wir auch bei den 25 bis 30%. Also, warum sollte da groß gefällt
Ja,
werden, Herr Faber?
aber ich möchte Sie fragen, jetzt kommt der Druck auf die Notenbanken und man sagt, die Notenbanken müssten die Zinsen senken. Aber die Tatsache ist, dass das Preisniveau immer noch 30% höher ist als im 2019. Begreifen Sie, was wir machen müssten eigentlich, um die Inflation zu zerstören, ist die Zinsen auf diesem Niveau zu halten oder zu erhöhen. Also ich bin im Besitz von Statistiken von Leuten, die also zuverlässig sind, die das machen seit 30 Jahren, den Konsumentenpreisindex bereinigen nach der Wahrheit und nicht nach den Staatsangestellten. Da ist die Inflation also immer noch relativ hoch. Also höher als die Zinsen, höher als die Zinsen im Moment.
Ja, gut, in Amerika sind wir jetzt bei bis zu 5,5% Leitzins und Jerome Powell hat auch gemeint, okay, Er hat zwar Zinssenkungen für September angedeutet, aber auch immer wieder auch die Inflation erwähnt, die man sehr genau beobachtet und auch natürlich die Wirtschaftsdaten, die ja erste Bremsspuren jetzt schon zeigen, was den Arbeitsmarkt angeht und die Konsumausgaben in den USA. Also, wer sagt da, dass die Zinssenkung nicht ausbleibt im September?
Ja, gut, die Amerikaner werden wahrscheinlich die Zinsen senken im September, nicht um das Publikum zu schützen und die Wirtschaft anzukurbeln, sondern um den Kapitalmarkt zu halten auf diesem Niveau. Denn Sie müssen verstehen, vor 40 Jahren bestand die Wirtschaft, sagen wir, aus dieser Maus. Und der Kapitalmarkt war ungefähr so groß wie diese Feuerzeug. Jetzt ist die Weltwirtschaft etwas gewachsen, aber der Kapitalmarkt ist eine riesige Blase über der Realwirtschaft. Und die Notenbanken, sie sind ja nicht besonders intelligent. Also die meisten haben nie in einem Betrieb gearbeitet, haben nie ein Geschäft geführt, wissen gar nicht, was der Geschäftsmann denkt und was er machen muss, um zu überlegen. Das sind Bürokraten, die an Universitäten erzogen worden sind, von Sozialisten geführt. Und diese Leute, die intervenieren in die Regierung, die manipulieren die Geldmärkte und die Zinsen und so weiter. Und jetzt haben sie gemerkt, dass die Anlagemärkte, also insbesondere der Wohnmarkt in Amerika, die Immobilien in Amerika und die Aktienmärkte, eben diese Fangstocks und Magnificent Seven und Semiconductor, die sind ganz hoch bewertet. Aber wenn sie zusammenkrachen, dann löst das eine Depression aus. Das
Also,
werden sie schützen, nicht? Und sie wollen nicht einen Börsencrash vor den Wahlen im November 2024 in Amerika. Also kann man annehmen, dass sie die Zinsen sinken werden. Aber verstehen Sie, in den 70er Jahren wurden die Zinsen oft, kamen sie nach unten. Und dann kam der nächste Inflationsschub nach oben.
ja, wenn man jetzt die Lage auf dem Zinsmarkt auch über dem Teich, großen Teich und auch hierzulande anschaut, ja, immer noch stark invers, hat sich die Inversion sogar noch verstärkt zuletzt. Heißt, die Zinsen am langen Ende sind deutlicher gesunken als am kurzen Ende. Das ist ja eigentlich jetzt schon gefühlt seit Jahren so. Auch immer wieder das Rezessionsgespenst. Es wird auch schon seit Jahren an die Wand gemalt, bleibt bislang aus. Heißt, Sie rechnen da wirklich jetzt auch zum Jahreswechsel dann mit einer verschärften Rezession in den USA? Also sprich, Hard Landing statt Soft Landing, oder wie es JP Morgan auch in einer jüngsten Kolumne schreibt, argentinischer Sturzflug oder japanisches Koma.
Ja, meine Ansicht über dieses Thema ist ziemlich klar. Ich glaube, wir sind in einer sogenannten schweigenden Rezession. Das heißt, nominal und ausgedrückt durch das Bruttosozialprodukt steigt die Wirtschaft leicht an. Aber real gemessen, sinken die Einkommen der Haushalte. Und zwar haben wir Statistiken, die zeigen, dass rund 70% der Haushalte in Amerika von Paycheck to Paycheck leben. Mit anderen Worten, vom Lohn zu Lohn. Sie müssen den Lohn erhalten, Ende des Monats, damit sie ihre Rechnungen und ihre Kreditkartenschulden bezahlen können. Und das ist nicht ein Zeichen einer blühenden Wirtschaft, glauben Sie mir. Und ich meine, wir haben Erhebungen auch von Geschäften wie Walmart und Home Depot und auch anderen Detailhandel in Deutschland. Die werden Ihnen sagen, dass das Geschäft schlecht ist, weil die Leute zu wenig Geld haben, um einzukaufen. Sie würden gerne einkaufen, aber dadurch, dass die Preise so stark gestiegen sind, vermögen sie es nicht mehr. Und das ist in Amerika bei den Häuserpreisen und Kondopreisen, also beim Wohneigentum, ist die Erschwinglichkeit, Sie müssen das hören, die Erschwinglichkeit ist am tiefsten in der amerikanischen Geschichte. Wenn man den Durchschnittslohn nimmt und den Durchschnittshauspreis in Amerika.
Ja, wenn die Leute aber jetzt verstärkt ihr Geld zusammenhalten, oder sagen wir die letzten Kröten noch zusammenkratzen, es würde ja doch dann eher für Deflation sprechen, anstatt für Inflation, also doch japanisches Szenario dann.
Das ist also denkbar. Also schauen Sie, ich bin ein Ökonom, ich bin auch ein Anleger. Als Anleger habe ich jetzt seit eigentlich 2 Monaten angeraten, Staatsanleihen zu kaufen. Und ich halte immer noch Staatsanleihen. Aber begreifen Sie, die Staatsanleihen unter 4% in Amerika, langfristig sind sie nicht attraktiv. Nun, wir haben das Gespräch begonnen und ich habe gesagt, die Anlagemärkte sind nicht attraktiv. Dann ist möglicherweise eine Staatsanleihe bei 4% attraktiver, denn die Magnificent Seven Aktien bei 40 Mal gewinnen und so weiter. Verstehen Sie? Es wird viel relativ gemessen. Nun ist es so, meine Ansicht und es bedrückt mich, aber ja, es erfreut mich natürlich nicht. Als Anleger nehme ich an, dass unsere Vermögen sinken werden in den nächsten Jahren. Nun fragt man sich, ja, wie überlebe ich eine Verringerung meines Vermögens am besten? Am besten überleben Sie es, wenn Ihr Nachbar ein Vermögen hat, das um 70% fällt und Ihr Vermögen fällt nur um 20%. Und wenn Sie das umrechnen, die ganze Bevölkerung verliert 70%, aber Sie verlieren nur 20%, dann sind Sie der Held. Dann sind Sie relativ wesentlich besser dran, als wenn alles um 100% steigt und Ihr Vermögen steigt um 20%.
Das ist eine 50%
Sehen Sie,
Outperformance.
Sie
Ja.
müssen sich umdenken. Ich nehme an, dass alles fallen wird. Es gibt vielleicht Ausnahmen, aber zum Beispiel Edelmetall ist möglich, dass sie steigen werden, aber ist nicht garantiert. Nun, wenn Sie mich fragen, Herr Faber, was denken Sie, was ich sichere? Eine Staatsanleihe, Aktien oder Gold? Dann würde ich sagen, das Sicherste ist Gold. Aber wenn die Regierungen, die grünen Kommunisten in Deutschland, sie einsperren konnten und so weiter, dann können sie auch ihren Goldbestand wegnehmen.
Heißt, Sie haben da ja eigentlich immer so eine strikte Grenze, 25% Goldpreis, 25% Anleihen, Cash, 25% Aktien, 25% Immobilien, dass Sie da mit dem Gold schon im Moment auf über 30% sind in der Portfoliogewichtung bei Ihnen selbst?
Ja, Goldbestand ist natürlich gestiegen im Vergleich zu den anderen Anlagen. Aber während Jahren war das nicht der Fall. Und es ist, ich bewerte mein Gold nicht. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie viel ich habe. Ist mir gleich. Aber ich habe genügend für 3 Lebenszeiten, nehme ich an.
Sie kaufen ja auch monatlich immer schön zu, egal wo der Preis steht.
bei meinen bescheidenen Trinkausgaben. Aber
Herr
eben,
Faber, ja.
ich denke mir, dass wenn Sie, wir hatten ja Konsumentenpreisdeflation nach 1980, also Rohstoffe sind dann gefallen und gewisse Konsumgüterpreise sind gefallen
Auch der
durch
Goldpreis?
die Öffnung von China, das muss man sehen. Aber die Europäer sind jetzt eben auch so dumm wie die Amerikaner und denken, man müsse die Chinesen immer angreifen. Die Chinesen haben es der westlichen Welt erlebt, ermöglicht, billige Sachen zu kaufen, preisgünstige Sachen von hoher Qualität.
Der Goldpreis hat er aber auch ordentlich federn lassen müssen in den 80er Jahren. Also mein Opa, Gott hab ihn selig, den gibt's zwar nicht mehr, aber der hat dann auch ein Lied davon singen können. Jeder hat von Gold geschwärmt in den 80ern und dann, ja, nix war es, Pustekuchen.
Ja, natürlich, der Goldpreis ist von $35 im Jahre 1970 auf 850, dann ist er gefallen auf 255 von zwischen 1981 und zwischen 1981 und 1999. Und dann ist er wieder gestiegen auf 1921 im Jahre 2011. Da ist er wieder gefallen bis 2015. Jetzt sind wir wieder in einem reisenden Trend, steigenden Trend. Aber der Punkt, den ich machen will, mich interessiert die tägliche Bewegung des Goldpreises weniger. Was mich interessiert ist, dass Gold eigentlich, wenn Sie berechnen, wie stark Gold gestiegen ist zwischen 1970 und heute, dann müsste der Beobachter eigentlich zum Schluss kommen, dass die Inflation wesentlich höher war, als wie die Regierungen es sagen. Das wäre der Schluss, dieser Beobachtung.
Ja, Goldverbot gab es
Nun,
auch schon mal, ja, in den USA. Haben Sie da eher so große Bahnen daheim oder kleinere Feinunzen? Oder es gibt auch diese 1-Gramm-Stücke, 2-Gramm-Stücke? Oder haben Sie da von jedem was so ein gemischtes Potpourri quasi?
riesige.
In allen Größen.
Ich habe beides. Verstehen Sie, was wichtig ist? Viele Leute machen sich Sorgen, dass das alles schlecht enden wird und Krieg kommen wird und, und. Das ist alles möglich. Da habe ich keinen Zweifel. Die Amerikaner durch ihre Außenpolitik ist wie ein Elefant in einem Porzellanladen. Nicht, wo Sie immer einen Nagel sehen, müssen Sie mit einem großen Hammer kommen und draufhauen. Und das stört eben die Welt von heute wesentlich, weil die Wirtschaftsmacht in den letzten 50 Jahren hat sich stark verschoben. Sie müssen sich vorstellen, im Jahre 1970 verbrauchte China noch 2% aller Rohstoffe auf der Welt. Heute verbrauchen sie rund 50% aller Rohstoffe auf der Welt. Das ist eine andere Welt als die Nachkolonialherrschaftswelt, die zu Ende ging, eigentlich mit dem Zweiten Weltkrieg.
Und müssen trotzdem in
Aber
Dollar
das
zahlen.
Wesentliche
Ja.
ist, es gibt viele Länder, nicht nur China, auch in Brasilien und Indien insbesondere. Das sind riesige Menschenmenge und die sind gewaltig große Länder und die wollen sich natürlich nicht mehr kommandieren lassen von den Engländern und Franzosen und Deutschen und so weiter. Insbesondere glauben Sie, dass ein Herr Modi und ein Herr Xi Jinping sich beeindruckt lässt von der deutschen Außenministerin, Frau Baerbock. Ja, die lachen, wenn die das arme Kind sehen, das keine Bildung hat, nichts weiß und nichts tut. Die lachen über die.
Aber die Weltleitwährung, über die lachen Sie noch nicht, über den US-Dollar. Der ist denen sicher auch ein Dorn
Richtig.
im Auge, wenn sie so viel Rohstoffe brauchen, natürlich, wie Sie sagen, so einen Rohstoffhunger haben und alles in Weltleitwährung Dollar zahlen müssen, stärken sie natürlich auch den Dollar und damit auch die USA.
Ja,
Wann wird das mal aufhören? Ich meine, der Schuldenberg ist gigantisch in den USA. Manche sagen, der Point of No Return ist schon längst überschritten. Sie hatten auch schon gemeint, haben wir in der letzten Interview auch schon gesagt, dass die USA wahrscheinlich ja, 2026 spätestens pleite gehen werden. Das haben sie 2011 auf dem Höhepunkt der Euro-Krise gesagt. Da haben wir noch ein bisschen dahin. Aber die
Nein,
können ja
ich habe
eigentlich
das
immer
nicht
Geld drucken.
gesagt.
Sie können, naja.
Ich habe kein Datum bemerkt über die Pleite der Vereinigten Staaten.
Ja, Sie haben ja gemeint, damals 2011, als wir uns unterhalten hatten, so in, ja, sagen wir mal, in 13 bis 15 Jahren und dann wären wir halt in der Spitze bei
Ja, ja,
2,26.
ja, ja. Gut, habe ich mich um 2 Jahre getäuscht. Das ist ja
Nee,
nicht so wichtig.
haben wir ja noch Zeit, sage ich ja, haben wir ja
Ja,
noch Zeit.
verstehen Sie. Im ganzen Großen, über Tausende von Jahren Weltgeschichte sind 2 Jahre nicht ein wichtiger Punkt. Aber was ich anfügen wollte in dieser Beziehung, wenn die Analysten, und da muss ich noch das beifügen, die Leute, die im Finanzwesen tätig sind, die werden ständig von den Medien interviewt, nicht? Das sind die Fundmanager, das sind die Brokers, das sind die Banken und so weiter. Die wollen dem Publikum natürlich nicht sagen, dass die Lage schlecht ist, denn ihr Verdienst hängt davon ab, dass die Aktienbörsen und die Obligationen und alles steigt im Wert. Ihr Vermögen, ihr Einkommen hängt ab von der Vermögensinflation. Und deshalb nehmen Sie die Zahlen, die von der Regierung publiziert werden, hin, ohne sie zu fragen. Sie wollen sie gar nicht anfechten. Sie sind ganz damit einverstanden. Denn dann können Sie Ihren Kunden, inklusive Ihnen, Sebastian, können Sie sagen, die Inflation, die haben wir bekämpft, ist ja nur 2%, obwohl das Preisniveau 30% höher ist als vor 4 Jahren. Und das ist eben das Problem. Es gibt wenig Leute, die kritisch die Notenbanken angreifen, weil auch in der akademischen Kreisen die Notenbanken bezahlen so viele Consultants, nicht? Es gibt die Ökonomen an den Universitäten. Die kriegen ein Stipendium von dem und der Zentralbank und so weiter und so fort. Dann schreiben sie natürlich nicht die Wahrheit über Notenbanken. Aber in Amerika, die Schulden sind natürlich nicht 35 Billionen, sondern man muss die sogenannten nicht fundierten Verpflichtungen dazu addieren. Das sind eben auch in Deutschland, nicht die Regierung hat Verpflichtungen in die Zukunft, die Sozialleistungen und so weiter und so fort, die sind nicht bezahlbar, unmöglich. Man müsste also die Steuern wesentlich erhöhen oder die Sozialleistungen wesentlich kürzen. Die dritte Möglichkeit, die jede Regierung durch die ganze Geschichte gemacht hat, ist Inflation. Das ist eine Steuerinflation. Aber sie trifft natürlich Leute mit verschiedener Intensität.
Wir hatten auch schon ein paar Gäste, die hatten gemeint, eine weitere Möglichkeit wäre es, Digitalisierung des Zentralbankgeldes, dass man die Geldschöpfung abschafft. Wäre auch ein Punkt für Sie?
Ja gut, das ist schon möglich, aber Sie können natürlich, sobald Geld digital ist, kann man das noch leichter die Geldmenge erhöhen.
Und wenn man sowas wie den Bitcoin, weil wir hatten auch viele Zuschauerfragen natürlich zum Gold, muss ich fairerweise auch den Bitcoin stellen. Ich bin kein Freund davon, Sie glaube ich auch nicht. Sie waren mal kurzzeitig engagiert oder sind Sie es mittlerweile wieder? Wie schaut es da
Nein, im
aktuell aus?
Moment nicht, aber wenn wir sprechen von Inflation und wir Inflation definieren als eine starke Erhöhung des Geldwesens und des Kreditwesens in einem System, in einem Land. Und Sie sehen Vermögenswerte, die so steigen und so stark steigen wie Bitcoin, dann können Sie, Sebastian, mir nicht erzählen, dass Geld knapp ist. Denn wenn Geld tatsächlich an den Finanzmärkten knapp wäre, hätten wir keine Höchststände bei Gold und Bitcoins und so weiter. Das ist eben die Verzerrung durch die Geldinflation, die sogenannte monetäre Inflation in einem System, verdunkelt alles, macht alles sehr schwierig zum Verstehen, nicht? Jemand könnte argumentieren, ja, das Geld ist knapp, weil die Zinsen gestiegen sind. Nein, ich war in der Türkei, ich war in Argentinien, die hatten 800% Inflation, in der Türkei 100% Inflation, die Zinsen waren bei 100%, aber das Geld war nicht knapp. Das absolute Niveau von Zinsen besagt nicht, ob Geld knapp ist oder immer noch verfügbar. Wenn man die Anlagemärkte heute oder bis heute anschaut, hat man das Gefühl, dass das Geld nicht knapp war. Es wurde teurer, aber nicht knapp.
Aber es fängt
Aber
wieder an.
es ist möglich, dass Sie haben das erwähnt. Es wäre denkbar, dass wir eine Deflationsperiode haben, und ich möchte das so umschreiben. Die Deflation könnte sich bemerkbar machen bei allen Anlagewerten. Wir haben es bereits gehabt bei den Geschäftsimmobilien, nicht? Und auch in Deutschland, die Geschäftsimmobilien sind etwas gefallen. Sie können mal den Herrn Benko anrufen, der ist ein
Der wird
Spezialist
sich freuen,
über
ja.
Immobilienpreise. Und das könnte sich wiederholen. Bei den Häusern in Deutschland sind viele Häuserpreise gefallen, Wohnimmobilien. Und viele, wenn Sie die Aktien anschauen von Immobilienfirmen, sind alle ziemlich gedrückt.
Ja, Finanzkrise 2008 hatten wir ja auch einen kleinen Deflationsschock, wo alles innerhalb kurzer
Ja,
Zeit
natürlich,
runter.
ja, das ist eben, das ist mit den Zinsen so eine Sache. Nicht, wenn die Immobilienpreise um 10% steigen und ihre Zinsen bei 5% liegen, dann sind die Zinsen in Bezug auf den Immobilienpreis immer noch negativ real gemessen. Aber wenn die Immobilien nicht steigen, flach sind oder fallen und die Zinsen sind auch nur 2%, dann Realzinsen auf dem Immobilienmarkt gehen dann sehr stark nach oben. Das ist eben schwierig mit dem Geldwesen. Und ich muss zugeben, ich frage mich manchmal, müsste man eigentlich die Börsenkapitalisation von Bitcoin und anderen Cryptocurrencies, Kryptowährungen, addieren zur Geldmenge? Man sagt ja, Bitcoin ist Geld. Also müsste man das addieren. Aber das machen die Notenbanken nicht.
Ja, auch sehr
Schauen Sie,
interessant.
ich nehme an, dass heutzutage das Geldwesen und das Kreditwesen derart kompliziert ist, dass es niemand mehr hundertprozentig versteht. Das nehme ich an. Und deshalb rate ich immer noch zu einer Diversifikation. Aber wenn natürlich alles fällt, fällt alles. Das ist klar. Also wenn ein Waldbrand stattfindet oder ein Stadtbrand, dann wird alles verbrennen. Gewisse Leute, gewisse Häuser weniger als andere, aber es ist auch ein Erdbeben, trifft alle Häuser, aber gewisse vielleicht weniger.
Hatten Sie ja vorhin gemeint, da muss man dann vielleicht schon mal mit 20% Verlust zufrieden sein, wenn es
Ja,
andere mit
ja.
70%
Also
erwischt,
das
oder?
Schlimmste für eine Wirtschaft sind Wirtschaftsführer, wie Deutschland jetzt hat. Das ist ungefähr das Schlimmste, was einer Wirtschaft geschehen kann.
Herr Faber, jetzt haben Sie gerade gemeint, okay, es ist für Sie schon schwierig. Wenn es für Sie schon schwierig ist, ja, die ganzen Zusammenhänge, so mit Geldpolitik, Zinsen, Deflationsgefahr oder Inflationstendenzen, und Sie überlegen auch gerade im Moment, ja, dann doch, vielleicht doch wieder gleich pari die vier Asset-Klassen, wie Sie es ja schon jahrzehntelang durchhalten. Aber wir halten auch immer wieder Anfragen, 50.000 Euro meinetwegen geerbt bekommen, Abfindung oder was weiß ich, eine Prämie vom Arbeitgeber. Wie kann man das werterhaltend anlegen, dass man sagt, okay, ich bekomme noch ein bisschen was davon, abzüglich Inflation, und habe zumindest keinen Wertverlust, ja, nach 5 Jahren,
Ja, das
sagen wir
ist
mal.
eine gute Frage. Und ich habe eine unzufriedene Antwort. Der Kleinanleger wird wahrscheinlich die Kaufkraft seines Geldes kaum erhalten können. Das wäre so mein Eindruck. Aber er kann sich relativ gut halten, und da würde ich also sicher einen Teil in Edelmetalle investieren. Aber die Edelmetalle werden sich natürlich nicht so gut halten wie andere Anlagewerte. Nicht zum Beispiel in diesem Jahr ist der Kaffeepreis um 30% gestiegen. So gibt es Und in den letzten 2 Jahren der Preis von der Schokolade, vom Kakao, sehr stark gestiegen. Dann gibt es so Sachen, die dann sich besser halten als andere. Aber für den Kleinanleger sind wahrscheinlich ein paar Goldmünzen recht attraktiv im Vergleich zu anderen Werten. Und dann, nicht, es gibt Börsen und Sektoren, die tief bewertet sind im Vergleich zu anderen. Also die Schwellenländer sind relativ tief bewertet. Und jemand, der in Deutschland wohnt und sich über den Immobilienmarkt gut informieren könnte, bei dem gibt es natürlich Gelegenheiten in Immobilien, in Geschäftsimmobilien. Denn viele verkaufen sich unter dem Buchwert, weit unter dem Buchwert. Auch in Hongkong, sie können Immobiliengesellschaften kaufen. Die sind auf einem Discount vom Buchwert von rund 70%. Also bei denen lohnt sich wahrscheinlich ein Engagement. Ich kenne ja auch viele Gesellschaften in Asien, die tief bewertet sind, also objektiv gesehen, sage ich nicht, weil ich etwas empfehlen will, aber die sind tief bewertet und ich nehme an, dass mit der Zeit es keinen Wirtschaftsboom in Asien geben wird. Aber die asiatischen Wirtschaften bei gewissen Ländern sind die demografischen Verhältnisse immer noch sehr günstig. Mit anderen Worten, die Länder werden weiterhin wachsen. Höchstwahrscheinlich nicht mehr China mit 8% und Indien mit 7, 8%, sondern mit wesentlich tieferen Wachstumsraten, aber sie werden immer noch wachsen. Oder kürzlich habe ich eine Statistik gesehen, wonach die Löhne in Japan rund 80% tiefer liegen als in Amerika. Dann würde ich mir sagen, ich kaufe vielleicht oder investiere in Yen. Nicht vor allem, wenn ich betrachte das Preisniveau vom Yen gegenüber dem Euro. Ich glaube, der Yen könnte noch um 30% gegen den Euro an Wert gewinnen. So gibt es schon Gelegenheiten. Aber der kleine Anleger, der ist natürlich noch verwirrter als Mark Faber.
Ja, vor
Ich
allem die
sage
Carry
Ihnen,
Trader. Die Carry Trader werden jetzt auch nervös
ich
werden.
habe 50 Jahre studiert an der Wirtschaft und die Inflation hat mich immer sehr, sehr stark interessiert. Und die Folgen von Inflation, der monetären Inflation, weil viele Leute realisieren nicht, was passiert, wenn Geld gedruckt wird. Aber eines ist sicher, wenn Geld gedruckt wird, das ermöglicht eine Erweiterung der Regierungsausgaben und des Regierung- und Beamtenstaates. Und je größer der Beamtenstaat wird, desto kleiner der Privatsektor wird und desto weniger die Wirtschaft wachsen wird. Man sollte den Beamtenstaat reduzieren um 80%, alle zum Teufel weg, raus. Dann würde die Wirtschaft in Deutschland wieder dynamisch werden.
Weil Sie die Währung angesprochen haben, Herr Faber, würde ich gerne noch den Kreis schließen, natürlich mit dem Schweizer Gesprächsgast, auch mit dem Schweizer Franken. Heißt, der ist für Sie auch weiterhin stabil?
Ja, das ist ein deprimierendes Kapitel für mich. Denn ich glaube, wir werden in der Schweiz ganz nach links uns bewegen. Und der Hauptgrund für diesen Linksschub ist, dass die wohlhabenden Leute, nicht die reichen Leute in der Schweiz, wie auch in Deutschland, die trauen sich nicht, etwas gegen die Sozialisten zu sagen und nicht gegen sie aufzutreten.
Ja, Herr
Nicht,
Faber.
das ist das, man muss aufstehen. Aber ich verstehe die reichen Leute, denn wer sitzt im Steueramt in Deutschland und in der Schweiz? Alle Sozialisten, die wollen auf die Reichen gehen und ihnen das Vermögen wegnehmen. Wir haben jetzt in der Schweiz eine Initiative, wobei die wohlhabenden Leute bis 50 Millionen Franken können Sie Ihr Vermögen übergeben an den Erben. Alles, was über 50 Millionen ist, wird besteuert zu 50%. Was denken Sie, was das für eine Katastrophe ist für Unternehmer, Familienunternehmungen?
Ja. Herr Faber, Kommunismus ist aber dann schon noch ein bisschen was anderes als Sozialismus, auch wenn man jetzt die Büsten im Hintergrund von Ihnen sieht, Mao und Lenin, das waren gestandene Kommunisten, würde ich jetzt mal sagen. Ist schon
Ja,
noch ein bisschen ein Unterschied.
der Sozialismus ist ein Schritt in einer Treppe zum Kommunismus. Und jeder Sozialist, das ist die Tragik, hat gar kein Interesse am Volksreichtum und am Volkswohlhaben, sondern ist bedacht, durch autoritäre und diktatorische Maßnahmen alles gleich zu machen. Das
Und
ist das Ziel.
wie kommt es dann, dass Sie
Und
da...
ich kann Ihnen also versichern, seit 1955 habe ich osteuropäische Länder unter dem Kommunismus besucht. Das ist die Tragik der Jungen in Deutschland. Die haben nie Kommunismus erlebt.
Ich frage nur
Die
deshalb, Herr
haben das nie
Faber.
erlebt. Ich wünsche allen einmal ein Ferienlager in Nordkorea. Das würde
Oh.
ihnen gut tun. So 2 Jahre Zwangsarbeit Nordkorea. Das würde ja mal die Sozialisten in Deutschland und der Schweiz heilen. Für ewigs.
Herr Faber, ich frage nur deshalb nach, weil sich der Mainz.
Insbesondere im Norden von Nordkorea im Winter. Ein Arbeitslager.
Ja. Ich frage nur deshalb nach, Herr Faber, weil sich manche Zuschauer eben fragen, warum sie dann selbst die Büsten von Lenin und Mao im Hintergrund haben, wenn sie so wettern gegen den Kommunismus.
Ja, schauen Sie, ich bin ein Student der Geschichte und insbesondere der Wirtschaftsgeschichte und auch der politischen Philosophie und so weiter. Und ich könnte eigentlich nicht viel gegen dem Sozialismus sagen, wenn ich das nicht studiert hätte. Und als ich nach Hongkong kam im Jahre 1973, ist mir einfach, man hat allerlei Gedanken immer am Tag, insbesondere wenn man viel säuft, ist mir in den Sinn gekommen, Posters zu kaufen aus der Mao-Zeit, weil er war damals bereits über 90 Jahre alt und habe gedacht, ja, er wird bald sterben und dann wird diese Propagandakunst zu Ende gehen und etwas anderes kommt. Da habe ich die Posters gekauft. Ich habe rund 3000 Posters. Und dann habe ich gefunden, ja, es ist eigentlich schade, dass ich noch Posters habe und habe dann so Badges gekauft. Das sind sie, so Knöpfe, die man trug. Also Sie sehen vielleicht auf der Kamera hier die Büsten
Ja,
und die.
die Knöpfe oben, ja, genau.
Ja. Okay. Und da drüben, ich weiß nicht.
Genau.
Also kurz und gut. Dann habe ich einen Angestellten gehabt in meinem Büro und den habe ich nach China geschickt über Wochenende. Der hat diese Knöpfe zusammengekauft beim Kilo. Also es war kein Kilo, aber es war bei der Bucket. Bucket ist ein Krug. Metallkrug. Und dann hatte ich plötzlich 330.000 von diesen Knöpfen. Da habe ich mir gesagt, es ist schade, dass ich nur das chinesische Memorabilia habe, da habe ich auch russische gekauft und alle Werke der Sozialisten, Erstausgaben, Karl Marx und Lenin und Trotzki und, und.
Also, in gewisser Weise auch eine
Deshalb bin
Werte.
ich etwas orientiert über den Schaden, den die Sozialisten angerichtet haben.
Aber gewisse Weise dann auch die Knöpfe zum Beispiel oder wenn Sie sagen Posters, auch eine gewisse Art von Wertanlage, oder? Das dürfte schon ein bisschen was wert sein
Richtig.
jetzt. Ja.
Aber schauen Sie, meine Lebenserwartung ist nicht mehr sehr hoch. Also ich müsste das bald verkaufen. Und ich habe das zum Spaß gemacht. Ich habe andere Anlagen im Leben. Und Geld hat mich nie besonders interessiert. Ich habe andere Interessen im Leben als Geld. Aber Geld hat mich interessiert, dass ich frei sein würde und meine Meinung frei äußern kann. Verstehen Sie? Die meisten Geschäftsführer, die haben Angst. Sie fürchten die Regierung. Sie werden nie wie ich sprechen. Auch die Angestellten von Finanzinstituten, die werden zum Teufel gejagt, wenn sie so sprechen würden wie ich.
Ja,
Als
dann.
Bankier heutzutage, die haben alles so Compliance Departments. Sie dürfen ihre Ansicht gar nicht bekannt geben. Sie dürfen nicht. Das ist das Problem. Die meisten Angestellten dürfen gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Und die Medien werden natürlich nie arme Leute genau interviewen und fragen, wie steht es um ihre Wirtschaftslage.
Also auch interessant
Deshalb
natürlich.
braucht es auf der Welt Leute wie
Oh, Herr Faber,
Gute.
das ehrt mich jetzt. Vielen lieben Dank. Also danke für die Blumen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal so ein Kompliment von Ihnen bekomme, auf jeden Fall.
Kann auch höflich sein.
Herr Faber, dann besten Dank für die Einschätzungen.
Bitte,
Ja,
bitte.
viel
Sehen.
Spaß gemacht, wieder Zeit vergangen wie im Flug. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie da noch ja, gut 20 Jahre auf jeden Fall mitmachen, dass wir da noch öfters miteinander reden können. Vielleicht dann auch mal in Chiang
Ja.
Mai.
Ja,
Dann
kommen Sie mal, ja.
schaue ich mich gerne mal um bei Ihnen. Da gibt es bestimmt viel zu entdecken.
Auf
Sie haben ja auch
Wiedersehen.
eine große Eingangstür, glaube ich, von der Kathedrale, gell? Haben Sie sich da machen lassen. Vielen Dank, Herr Faber. Alles Gute für Sie
Okay.
und genießen Sie
Ja,
den
danke
Abend
schön.
noch, ne? Bis
Alles
bald.
Gute.
Machen Sie es gut,
Baba.
gell? Danke, ciao. Ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Dann gebt uns gerne einen Like, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Habt ihr Fragen an Marc Faber für die nächste Sendung dann? Vielleicht voraussichtlich dann zum Ende des Jahres. Schauen wir mal, vielleicht wird es auch ein heißer Herbst dann ein bisschen vorgezogen. Stellt sie uns gerne direkt unten in der Kommentarfunktion oder als Mail an redaktion@bialo.de. Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt. Hier noch ein Hinweis auch in eigener Sache. Ein neues Video gibt es auch mit Professor Dr. Thomas Mayer vom Flossbach von Storch Research Institute. Wie schätzt er die aktuelle Lage am Zinsmarkt ein, auch was Inflation und deutsche Wirtschaftspolitik angeht? Schaut einfach mal rein, sehr interessant. Vielleicht ist auch was für euch dabei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch hier wieder nächste Woche dann dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.